1968 war ich ein Klosterschüler in Deutschland. Und ich kann mich erinnern, dass uns der Rektor dieser Klosterschule, das war in Amberg, Kastel bei Amberg in der Oberpfalz, in der Nähe von München, dass uns der Rektor in die Aula gebeten hat, was heißt gebeten, bestellt hat, also die ganze, alle Schüler. Und da waren wir gespannt, das hat es noch nie gegeben, was ist jetzt los? Und der Rektor hat dann so seine Ansprache gehalten unter dem Motto, Europa steht in Flammen, die Bolschewisten greifen an. Und wir sind da gesessen und haben so geguckt, hä, Flammen? Wo? Außer ein paar NPD-Plakate gab es in dem Kaff eigentlich gar nichts. Also von Flammen keine Spur. Und was Bolschewisten gewesen sein sollen, das wussten wir ebenso wenig. Auf jeden Fall war unser Interesse geweckt. Und ich glaube, diese kleine Anekdote ist ziemlich symptomatisch für viele Leute, was damals gelaufen ist. Also es ist etwas passiert, was wahnsinnig überbewertet worden ist, hat aber dann durchaus das Interesse geweckt für viele Leute, sich für Politik zu interessieren, sich dafür zu interessieren, was denn jetzt da so Schreckliches passiert in ihrem Land. In der Schweiz war das ziemlich anders, auch 68 schon. Ich habe jetzt mit Augenzeugen gesprochen, ich habe vieles, vieles gelesen. Zum Jubiläumsjahr natürlich gibt es ganz viele Bücher, die neu rausgekommen sind, ganz viele Vorträge und Veranstaltungen zum Thema. Und ich musste feststellen, dass halt 68 in der Schweiz eben auch ein Schweizer 68 war und ziemlich typisch. Also eigentlich fand 68 in der Schweiz mit 2 Jahren Verspätung statt, nämlich im 70-71.
Und kannst du sagen, was für Auseinandersetzungen da prägend gewesen sind für die Schweiz, wenn das 70-71 stattgefunden hat?
Also prägend und typisch ist eigentlich ein Vorfall im Juni 68. Da gab es ein Rockkonzert im Hallenstadion, das war damals und ist heute noch die größte Veranstaltungshalle der Schweiz. Da gab es also ein Rockkonzert und am Ende dieses Rockkonzerts gab es einen Krawall. Da haben die Zürcher Polizisten die Teilnehmer auf der Straße und in der Halle noch angegriffen und zusammengeschlagen. Und da gab's da einen Krawall, also da wurden dann Stühle gegen die Polizisten geschmettert, die Polizisten gingen mit Gummiknüppel auf die Konzertbesucher zu und so. Und das war eigentlich der Auslöser für 68 in Zürich und das finde ich so irrsinnig typisch, darauf werde ich dann am Vortrag natürlich auch ausführlicher eingehen, weil eigentlich war es etwas Kulturelles, nämlich dieses Konzert. Und andererseits war es etwas Typisches, nämlich die Polizeirepression in der Schweiz und in Zürich, die immer weit, weit überrissen war von Anbeginn an. Und wegen einem Konzert wurde dann ein Krawall ausgelöst, der sogenannte Globus-Krawall, den es dann 2 Wochen später gab, der in einer kurzfristigen Besetzung des Globus, das war ein Warenhaus, das geschlossen worden ist und leer stand und die Jugendlichen, damals hauptsächlich studentische Jugendlichen, wollten dieses Globus-Zentrum als Jugendzentrum haben, als Veranstaltungsort, als autonomen Platz, wo man selbstbestimmt irgendwelche Veranstaltungen machen kann. Durchaus auch politische Veranstaltungen natürlich. Und das mündete dann also in einem für Zürcher Verhältnisse damals zumindest einem veritablen Krawall aus, mit wenig Folgen für den Moment auf jeden Fall. Und daraus entstand dann, dauert es halt 1, 2, 3 Jahre, bis die Jugendbewegung eigentlich in Zürich entstanden ist. Typisch daran finde ich eben, dass dieser Krawall, dieser Globus-Krawall, wie später auch der Opernhaus-Krawall, dass es dabei eigentlich immer um autonome Zentren, um Treffpunkte, um selbstbestimmtes Leben, mindestens teilweise selbstbestimmt, ging und selten um größere Ziele, um sehr politische Auseinandersetzungen, seltener um die Weltrevolution.
Wenn diese Auseinandersetzung um ein autonomes Jugendzentrum so zentral gewesen ist, dann ist das ja vielleicht auch was, was ja mit der spezifischen Situation in Zürich zu tun hat, wo ja dann ja viele von diesen Auseinandersetzungen um so ein AJZ stattgefunden haben. Das Bedürfnis nach einem AJZ ist ja Bedürfnis nach Raum, ist Bedürfnis nach einem Treffpunkt, ein Bedürfnis, wo man gut leben kann. Und genau. Das spricht dafür, dass etwas im Argen liegt mit Wohnungspolitik, mit Jugendpolitik und diesen Dingen. Wie war denn da die spezifische Situation in Zürich?
Also im 68 muss die Hölle gewesen sein, weil für mich als einer, der im 68 gerade mal 16 Jahre alt war, war das so ansatzweise spürbar, wenn ich gerade Urlaub hatte. Meine Schwester ist 4,5 Jahre älter als ich. Die war da ein bisschen schon involviert. Es gab keine Treffpunkte, wo sich Jugendliche treffen können, ohne einem massiven kommerziellen Druck ausgesetzt zu sein. Das war 68 eben schon so. Und das änderte sich in den 2-3 Jahren ja auch nicht. Und deshalb war es ja dann auch so, dass diese Krawalle, diese Jugendbewegung in den 70er Jahren sich hauptsächlich um solche Treffpunkte, um den Kampf um Orte gab, weil es die halt extrem selten gab in der Schweiz. Und ich habe da natürlich schlechte Vergleichsmöglichkeiten, wie jetzt was in Deutschland und in Frankreich gewesen ist. Ich stelle mir vor, dass die Situation in Deutschland nicht ganz so schlimm war diesbezüglich wie in der Schweiz. Aber ich könnte mich auch irren.
Du hast schon erwähnt, dass diese Auseinandersetzung um ein AJZ ja schon um 1970 herum losging, dass es dann 1980 vielleicht nochmal so einen Höhepunkt gab mit den Opernhauskrawallen, die du angesprochen hast. Da gab es eine spezifische Auseinandersetzung um ein AJZ, das ja schon Bestand hatte in dem Bunker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Worum ging es denn da? Was war da die Geschichte?
Also der Bunker, der war in den 70er Jahren, den gab es in den 80er Jahren schon lange nicht mehr. Der Bunker wurde nämlich eröffnet und 3 Monate später bereits wieder geschlossen. Also in den 70er Jahren als direkte Fortsetzung vom 68 her gab es wieder einen Versuch und eigentlich permanent, um zu solchen Treffpunkten, zu solchen nicht kommerziellen autonomen Treffpunkten zu kommen. Da gab der Stadtrat ein Ende 70 nach und es wurde diese Bunker eröffnet. Bunker, wie es richtig heißt, war ein Luftschutzkeller, den die Stadt Zürich als mausarme Stadt halt den Jugendlichen zur Verfügung gestellt hat, um ihn 3 Monate später schon wieder zu schließen. Also sie hätten dann gut daran getan, wenn sie den gar nicht erst eröffnet hätten. In diesen 3 Monaten war im Bunker ein sehr intensives Leben, hat dort stattgefunden und die Jugendlichen, die diesen Bunker nutzten, riefen die Autonome Republik Bunker aus und stellten eigene Pässe aus. Und das war dann natürlich zu viel und dann wurde das sofort geschlossen, was dann unmittelbar wieder in einem Krawall gemündet hat.
Und dann 1980, Opernhauskrawall, das verweist ja, dass irgendwas mit der Oper dann noch gewesen ist. Was waren die Zusammenhänge da?
1980 war die Situation ein bisschen spannender, denn da gab es immerhin einige Organisationen, natürlich die üblichen politischen Organisationen, die ihr in Deutschland genauso kennt, wie wir in der Schweiz auch gekannt haben. Aber es gab dazu auch kulturpolitische Organisationen und eine diese Organisationen, die sich auch für autonome Räume, also auch für die Rote Fabrik, das war auch schon aktuell damals, eingesetzt hat, die hat aufgerufen zu einer Demonstration am 30. Mai 1980 vor dem Open House, weil da ging es darum, dass für das Open House ein Kredit von 70 Millionen Franken bewilligt worden ist. Damals eine unglaublich hohe Summe, heute ja immer noch, für eine Totalrenovation des Open Houses. Und es ging eigentlich weniger gegen das Open House, als es ging an dieser Demo darum, dass für die Alternativkultur weder Räume noch Geld zur Verfügung standen und auch nicht gestellt wurden. Heute ist die Situation eigentlich noch sehr ähnlich. Heute rühmt sich die Stadt ja immer, wie viel Geld für Kultur zur Verfügung steht. Wenn man die Zahlen genau anschaut, dann merkt man sehr schnell, dass mit Abstand das meiste Geld für die etablierte Kultur, also wiederum für das Open House ausgegeben wird, und dass für die Restkultur eigentlich nur noch Brosamen zur Verfügung stehen. Also grundsätzlich geändert hat sich nicht. Geändert hat sich das, dass es heute gewisse Zentren gibt in Zürich. Die Rote Fabrik zum Beispiel gibt es immer noch seit 80. Andere Zentren sind aufgelöst worden, haben von sich aus zugemacht oder wurden vertrieben mit unbezahlbaren Mieten zum Beispiel und so weiter.
Du hattest jetzt schon erwähnt, dass es ja in der 80er-Jahre-Bewegung so ein bisschen die Neuerung gegeben hat, dass jetzt auch Kulturpolitik mit eine wesentliche Rolle gespielt hat. Ja. Vielleicht können wir da nochmal näher drauf eingehen, weil es gibt ja diesen bekannten Film Zürich brennt, den ich mir auch immer angeschaut habe, und da scheint mir tatsächlich ja so ein bisschen das Spezifische dieser Bewegung zu sein, dass sie auf der einen Seite sehr radikal und konsequent halt irgendwie in ihrem Anspruch, in ihrem Auftreten wirkt, auf der anderen Seite so eine gewisse Poesie vielleicht auch hat, in dem, was sie vorträgt. Würdest du das bestätigen? Vielleicht kannst du noch ein bisschen beschreiben, was diese Bewegung da ausgemacht hat.
Ja, das hast du gut beobachtet. Zürich brennt ist auch ein super gutes Beispiel. Dieser Film ist ja während der Bewegung entstanden, mit dem neuen Medium Video, also damals völlig neu, sehr, sehr teuer, sehr kompliziert noch in der Handhabung, aber unmittelbar. Also ohne wahnsinnig teures Filmmaterial verwenden zu müssen, ohne lange auf Entwicklungen und so weiter zu warten, sondern sofort verarbeitbar gewesen ist. So ist dieser Film entstanden, also mitten während der Action, mitten während der Jugendbewegung. Und der Film ist poetisch und die Bewegung war eben auch poetisch. Die Bewegung hat ein paar irrsinnig humorvolle und anspruchsvolle Aktionen gemacht, überraschende Aktionen. Ich erwähne vielleicht zwei Beispiele, die mir gerade einfallen. Eine war eine Nacktdemo. Also man stelle sich vor, auf dem Hauptbahnhof treffen sich Leute, kommen vielleicht 100 Leute zusammen und die ziehen sich knallplötzlich aus, als die Polizei auftaucht. Damals dauerte es ja nur Minuten, bis die Polizei kam und irgendwo mehr als 20 Leute sich getroffen haben. Und die ziehen sich alle splitternackt aus und machen eine Demo. Demonstrieren somit, dass sie nicht bewaffnet sind, dass sie eigentlich gewaltfrei sind und von der Polizei trotzdem angegriffen werden. Von der Polizei, die ja immer in ihren Kommuniqués behauptet hat, sie musste sich wehren, weil die gewalttätigen Demonstranten so irrsinnig brutal auf die Polizei oder auf Dritte losgegangen sind. Und da kamen natürlich die Medien auch in Schleudern. Was sollen wir über sowas berichten? Und dürfen wir überhaupt Fotos zeigen? Sind ja nackte Menschen drauf und so. Also das war so ein Beispiel, unerwartet, spontan und durchaus auch poetisch. Oder das andere Beispiel, als in der Uni, in der Aula regelmäßig Aktionen stattgefunden haben, von studentischer Seite aus. Und da haben also ein paar Witzbolde bei einer Zürcher Kiesfirma, also als da jemand bei so einer Kiesfirma angerufen hat, sich als Vertreter der Universität ausgegeben hat und zwei Lastwagen voll Kies bestellt hat, die in die Aula zu kippen sind. Und das wurde geliefert und wurde in die Aula gekippt. Und dazu das Kommuniqué dieser Studentenorganisation, der sagt, naja, jetzt haben wir den Spielplatz wenigstens in der Aula, weil mit uns wird ja immer nur gespielt. Also so, das waren so Aktionen, die halt so stattgefunden haben, die ich heute auch rückwirkend noch eigentlich schon sehr, sehr nett finde. Auch die Zeitungen, die gemacht worden sind und so. Und das war ja nicht ganz einfach unter den Umständen, wie die Bewegung gehandelt worden ist in den 80er Jahren. Und das Fantastische daran ist ja wirklich, dass diese Bewegung 2 Jahre lang ausgehalten hat, trotz der sehr, sehr massiven Repression, die da stattgefunden hat.
Auf diese Repression würde ich vielleicht auch gerne nochmal eingehen. Du hast an diesen Bewegungen, an diesen Auseinandersetzungen, über die wir jetzt gesprochen haben, die hast du begleitet, du hast aber auch an ihnen teilgenommen. Also auf der einen Seite bist du ja Fotograf gewesen, hast viele dieser Demonstrationen dokumentiert. Auf der anderen Seite warst du durchaus auch Aktivist, hast auf Demonstrationen zum Beispiel eben für ein autonomes Zentrum gesprochen. Als Fotograf und Aktivist bist du immer wieder auch in das Visier von der Polizei gekommen. Was für Erfahrungen hast du denn da gemacht? Was kann man über die polizeiliche Reaktion auf diese Bewegung sagen?
Also ich war ein teilnehmender Beobachter, wie man dem heute sagt. Das heißt, Teilnehmer ja, ich habe nie aus meiner Sympathie für diese Bewegung ein Hehl gemacht. Ich habe öffentlich gesprochen, ich habe an Demonstrationen Reden gehalten, ich habe an den sogenannten Vollversammlungen Ansprachen gehalten, ja, mitdiskutiert und mitgemacht. Die Polizei hatte daran keine Freude. An erster Linie ging es der Polizei nicht darum, dass ich da aktiv gewesen bin, wie fern aktiv oder was auch wie, sondern es ging darum, wie sie selber in einem Dokument geschrieben haben, das mir Jahrzehnte später ausgehändigt worden ist, dass ich Übergriffe der Polizei fotografiere und damit die Arbeit der Polizei behindere. Das muss man sich auf der Zunge zerlaufen lassen. Also ich fotografiere Übergriffe der Polizei und behindere dadurch die Arbeit der Polizei. In Wirklichkeit also klar, ich habe Zugang gehabt zu Massenmedien. Meine Bilder wurden veröffentlicht in den namhaftesten Zeitungen der ganzen Welt. Und das passte natürlich den Behörden und der Polizei überhaupt nicht. Und das war einer der Hauptgründe, weshalb dass ich regelmäßig von der Polizei festgenommen worden bin, verprügelt worden bin, mit Prozessen eingedeckt worden bin, wenn man mir die unterschiedlichsten Dinge vorgeworfen hat. Und ja, und darüber, über diese Zeit hauptsächlich, ist ja jetzt auch ein Film entstanden, den wir in Weimar auch sehen werden.
Genau, das ist der Film Staatenlos von ja. Erich Schmidt. Und das Thema dieses Films führt mich vielleicht auch so ein bisschen zu der abschließenden Frage, weil in diesem Film findet auch eine Auseinandersetzung statt, die du geführt hast, nämlich mit dem jüdischen Hintergrund deiner Eltern und was sie im Nationalsozialismus erlebt haben. Das ist ein Thema, was vielleicht so ein bisschen wegführt von dem, worüber wir bisher gesprochen haben, was aber trotzdem vielleicht da ein bisschen mit reinspielt, weil du ja ein Buch geschrieben hast mit Wolfgang Seibert zusammen, wo du eine Erfahrung thematisiert hast, die Erfahrung, Linker zu sein, in linken Zusammenhängen aktiv zu sein, gleichzeitig eben einen jüdischen Hintergrund zu haben. Wenn man sich mit 1968 und mit den 70er und 80er Jahren und diesen Bewegungen auseinandersetzt, dann stößt man in Deutschland sehr schnell darauf, dass da der Antiimperialismus da den Antizionismus zu einem zentralen Ideologem gemacht hat. Da würde mich interessieren, wie das in der Schweiz gewesen ist. Hast du da in linken Zusammenhängen auch Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht?
Ja, das habe ich gemacht in den linken Bewegungen und ich habe das auch jahrelang oder jahrzehntelang, muss ich schon sagen, eigentlich ignoriert. Man muss sich vorstellen, also wenn ich, jetzt rede ich zu meiner Rechtfertigung sozusagen, ich bin in linken und linksradikalen Organisationen groß geworden, habe mich dort engagiert, habe eigentlich alles mehr oder weniger richtig gefunden, was wir gemacht haben und da zugehörte auch die Verurteilung Israels als imperialistischer Staat. Und dazu konnte ich nicht viel sagen, habe mich daraus eher rausgehalten, weil ich gedacht habe, ich will doch nicht schon wieder zu einer Minderheit in der Minderheit gehören. Wieso habe ich eine völlig andere Auffassung zum Staat Israel als alle meine Mitkämpfer? Und im Laufe der Jahrzehnte später kam dann heraus, dass viele meiner Mitkämpfer auch einen jüdischen Hintergrund haben und den genauso verheimlicht haben wie ich auch. Und so in den 90er Jahren kam das dazu, dass wir dann uns getroffen haben. Also Leute mit jüdischem Hintergrund, die in linksradikalen Zusammenhängen aktiv gewesen sind und Leute ohne jüdischen Hintergrund, die aber dasselbe empfunden haben, nämlich dass es innerhalb der Linken einen latenten Antisemitismus gibt, den die Linken selber niemals als Antisemitismus deklarieren würden, sondern halt als Israel-Kritik verpacken. Und um das herum hat sich in den letzten 10 Jahren hauptsächlich, würde ich sagen, bei mir eine Entwicklung eingesetzt, die sagt, Israel-Kritik ist ein Wort, ist eine Wortschöpfung, die es sonst überhaupt nicht gibt. Es gibt keine Deutschland-Kritik, Frankreich-Kritik, Italien-Kritik, Schweiz-Kritik, was weiß ich. Es gibt offenbar nur eine Israel-Kritik. Und dass wir sagen, bitte wendet dieselben Kriterien an für alle Länder. Wenn jemand ständig nur Israel kritisiert, ist das eben keine Israel-Kritik, sondern es ist eine Kritik am jüdischen Staat. Und aus dem heraus ist dann halt fast schon eine Bewegung entstanden, die kritisch gegenüber linken Positionen ist, die Israel verdammen.